my signal.
What signal?
You won't miss it.
Sorry, can I ask again? You mentioned a mistake with me.
Oh, big mistake. Really huge. Didn't anyone ever tell you there's one thing you never put in a trap if you're smart? If you value your continued existence, if you have any plans about seeing tomorrow, there's one thing you never, ever put in a trap.
And what would that be, sir?
Scopo, tro, no, flo, jo, co, fo, to, do.
No, bo, ho, sho, co, ro, to, so. Bokotozo, go, bafo, pa, jo. Maho.
Do you actually get paid, though? Do they give you money?
The beast and his armies shall rise from the pit to make war against God.
I'm sorry?
Apologies. I said, I hope you enjoy your meal.
Dear God, what is it like in your funny little brains? It must be so boring.
It's the human male from the Institute. What's he doing here? Suggest we melt his brain using projectile acid fish, then interrogate him. Other way around.
What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response, were you even close to anything that could be considered a rational thought? Everyone in this room is now dumber for having listened to it. I award you no points, and may God have mercy on your soul.
Kompot 366, Habimus Midorn. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 366. Kompot, den ich, na, sagt die Zeit.
It is 9:50.
Jawohl. Am heutigen superkalten, aber dafür windstill und deswegen geht's nämlich wieder, Freitag, dem 15. März 2013 aufgenommen habe, Tag 74. Habe ich die letzten paar Wochen gar nicht angesagt. Und das Intro, das kann Spuren von verschiedenen Fernsehserien enthalten. Also Dr. Wer und Sherlock. Ich habe die Folgennummern aber nicht im Kopf. Und deswegen, der Ud ist übrigens Folge 8 aus der zweiten Staffel. Ja. So, und was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist nicht so sehr Habemus Quietsch, sondern wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive kleinen Spuren von Mafia und ein bisschen was aus dem Space und einer Gogokalypse. Und was ihr jetzt aber konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Talentspolitik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich wieder die Terror-Ecke eingefunden hat. BER natürlich, ein bisschen was von Atom und die Katholibahn, völlig überraschend. Und Krämpfe gab's und mehr. Minus 10 Grad. Oh ja, Eisfolge. Nö, ist klar. Cold greetings. Die minus 10 Grad könnten nämlich auch minus 11 sein, die dann windchillen wie minus 11. Wenn es minus 10 Grad sind, dann Comfort Level ist aber auch wie minus 10. Weil der Wind macht nämlich nur irgendwas zwischen 2 und 4 km/h aus dem West. Ist also immerhin windstill und damit merkt man nicht, dass es eigentlich super arschkalt ist. Wobei die Wettervorhersage zwischendurch auch schon mal bis auf minus 15 runterging. Und ja, wird wieder wärmer. Hoffe ich. Es ist überhaupt kein Wind, wenn ich mir da so die Stadtwerke von Norderstedt angucke und da wieder Rauch gerade aufsteigt. So, dann hätten wir da aber mal wieder eine Terrorecke, weil logischerweise, es gibt immer Terror. Hier wieder mal beim NSU, da gibt es nämlich den Witz mit dem Gericht, was über Frau Schäpe ja demnächst befinden soll. Und da zeichnet sich ab, dass der Raum, in dem die belieben, die Verhandlung abzuhalten, dann doch ein bisschen sehr winzig sein könnte. Und da gab es dann ist das Freitag gewesen? Ja. Aufregung darüber, dass nämlich dem türkischen Botschafter in Deutschland kein fester Platz eingestanden wird. Witz daran ist aber, wenn da Plätze reserviert wären, dann könnte man das als Verstoß gegen die Regelung, dass die Öffentlichkeit zugelassen ist, empfinden, was dann wiederum den Anwälten von Frau Schäfer einen Ansatzpunkt gäbe, das Urteil anzugehen, egal wie es ausgeht. Oder anders ausgedrückt, egal wie sie es machen, machen sie es falsch. Na, entweder sie machen Öffentlichkeit im Sinne von, wer halt rechtzeitig da ist, kommt rein. Oder sie lassen irgendwelche Figuren da sitzen. Dann ist aber unter Umständen nicht mehr Öffentlichkeit und damit angreifbar. Ups. So, also, ja, das wird noch spannend. So, da gab es dann auch Kritik, auch von letzten Freitag. Vor dem NSU-Prozess wächst die Kritik am Oberlandesgericht München wegen der Zulassungsbeschränkungen. Im Sitzungssaal sollen nämlich gerade mal 50 Plätze für Medienvertreter und 50 für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Opferanwalt Rabe sagte der Stuttgarter Zeitung, bei einem solch international bedeutsamen Prozess müssten möglichst viele Medienvertreter zugelassen werden. Witz an der ganzen Geschichte ist damals, TM, als die RAF-Figuren vor Gericht standen. Da sind die in extra Räumlichkeiten gegangen, wo genügend Platz war. Also wenn man wirklich wollen würde, als Gericht, könnte man da auch eine sehr große Öffentlichkeit herstellen, ohne dass man da gleich Fernsehkameras installieren lassen müsste und Livestreams oder sonst was. Na, also wenn man wollte, könnte man. Wenn man das jetzt nicht tut, ist das ein relativ deutliches Indiz, dass man vielleicht nicht will. Aber hey. Wie die Zeitungscommunity berichtet, lehnte es das Gericht sogar ab, dem türkischen Botschafter einen Sitzplatz im Verhandlungssaal zu reservieren. Weil, wie gesagt, das könnte man dann als Bruch gegen die Öffentlichkeit verstehen. Was dann logischerweise von den Anwälten angegangen werden könnte. Na, und auf die Gefahr hin, dass ich mich einfach mal wiederhole, aber bei diesem Verfahren haben sämtliche Regeln, bis auf den allerletzten Buchstaben und sämtliche Nachkommastellen, die so ein handelsüblicher Buchstabe hat, beachtet zu werden. Und nicht ein einziges bisschen Ansatzpunkt, um das Ganze formal auseinanderzunehmen. Aber, ja. Der Vorblubbernde des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, Edati, sprach von einem Affront gegenüber den berechtigten Interessen der türkischen Vertreter. Wieso eigentlich nur türkische Vertreter? Ich dachte, es wären da irgendwie Leute verschiedener Nationen ermordet worden. Darunter mindestens ein Grieche. Darunter auch im Zweifelsfall Deutsche. Ja, die sind jetzt nicht schon seit Jahrtausenden Deutsche. Ja und? Who the fuck cares? Doch wieder bloß irgendwelche Nazis. Aber, ja. 7, 15. Jawohl. Oder anders ausgedrückt, das sieht nicht gut aus. So, dann gab es einen Türicht. Die Thüringer Sicherheitsbehörden haben nach Einschätzung des Neonazi-Untersuchungsausschusses des Landtages im Kampf gegen Rechtsextremismus in den 1990er Jahren versagt. Ah nein, was? Woran habt ihr das denn jetzt erkannt? Oder so zeitnah? Entschuldigung. Ich bin ein kleines bisschen sarkastisch. Aber ein ganz klitzekleines bisschen. Es seien schwerwiegende Fehler gemacht worden, sagte die Ausschussvorsitzende Dorothea Marx bei der Vorlage eines Zawischen-Berichts. Demnach wurden rechte Gefahren verharmlost sowie V-Nazis vor Strafverfolgung gewarnt. Auch sei die Beschäftigung des NPD-Funktionärs Tino Brandt als V-Nazi des Thüringer Verfassungsgeheimdienstes unzulässig gewesen. Ja, oder anders ausgedrückt, aus Thüringen gibt es einen Zwischenbericht, der völlig überraschend zu dem Schluss kommt, dass da genügend Fehler gemacht wurden, dass die Vollidioten alle mal rausgeworfen werden dürften. Ausgepeitscht von mir aus. Erst auspeitschen, dann rauswerfen. Gleichzeitig auspeitschen und rauswerfen. Noch während des Rauswerfens auspeitschen. Na, irgendwie sowas. So, am Mittwoch habe ich mir dann die Chairpause reingeklebt, weil die nämlich, also da hieß es so zwischendurch, ja, ihre Großmutter wäre schwer erkrankt und sie solle deswegen nach Gera verlegt werden, um die dann mal besuchen zu können. Aber da hieß es dann am Mittwoch. Nein, das sei dann doch nicht der Fall. Wie die Thüringer, ein Element der Zeitungscommunity berichtet, soll Schärpe direkt von Köln zum Prozess nach München gebracht werden. Das Blatt beruft sich auf mehrere übereinstimmende Informationen aus Justizkreisen. Ja, oder das Ausgerücht, die hatten wohl irgendwie mal zwischendurch drüber nachgedacht, sie kurz in Gerau unterzubringen. Dann könne sie besucht werden. Weil umgekehrt, dass sie irgendwen besuchen darf, also sagen wir mal so, da müssten dann die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es, es könnte sowohl Leute geben, die ein gesteigertes Interesse daran hätten, sollte Frau Z. irgendwo auf freiem Fuß unterwegs sein, sie dann komplett zu befreien. Genauso wie es auch Leute geben könnte, die, sollte Frau Z. irgendwo außerhalb einer Absperrung unterwegs sein, ihr körperlichen Schaden antun wollen könnten. Nur, aber so ein ganz kleines bisschen Luftbewegung ist doch. Ja. So, dann gab es die Zscherlegung. Die inhaftierte Hauptangeklagte im NSU-Prozess Zscherp ist nämlich von Köln nach München verlegt worden. Wie ein Sprecher des bayerischen Justizministeriums mitteilte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim gebracht. In München soll am 17. April die Verhandlung gegen Schäpe und vier mutmaßliche Helfer der rechtsextremen Terrorzelle beginnen. Schäpe muss sich wegen des Verdachts der Mittäterschaft an 10 Morden des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds sowie wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor Gericht verantworten. Und wenn man weiß, wo die entsprechenden Paragraphen herkommen, weiß man, dass diese terroristische Vereinigung damals nur für die RAF eingeführt wurde. Weil sie sonst nicht genug gegen die gehabt hätten. Aber ja, das ist so Gummiparagraf. So, dann gab es eine Erwachung. Das ist jetzt nicht Terror per se. Und es ist schon gar nicht NSU. Es ändert aber nichts dran, dass es Terror ist. Weil nämlich die nordrhein-westfälische Landesregierung Mitte der Woche einen Entwurf für ein neues Polizeigesetz verabschiedet hat, mit dem unter anderem die auslaufende Befugnis für Videoüberwachung von Kriminalitätsschwerpunkten um 5 Jahre verlängert und die Telekommunikationsüberwachung neu geregelt werden soll. Der NRW-Innenterrorist Ralf Jäger, SPD, ist nämlich der Meinung, mehr Überwachung ist gut. Ja, also für den Fall, dass irgendjemand auch nur den Hauch einer Hoffnung hätte gehabt haben können. Ein SPD-Dödel würde nicht für Vollüberwachung stehen. Da kann dann in NRW zur Kenntnis nehmen, doch.
Irgendwas auf der Brille, aber das ist in Ordnung. Das fasse ich jetzt nicht an.
Also es ist nicht in Ordnung, aber ich fasse es trotzdem nicht an. Die umstrittene Videoüberwachung möchte Jäger weiter einsetzen, da sie sich an gefährlichen Orten im Kampf gegen das Verbrechen bewährt habe. Und dann wollen sie IMSI-Catcher zur Ermittlung der Standorte von Mobiltelefonen. Damit die Polizei auch künftig in der Lage wäre, vermisste Menschen zu finden oder angedrohte Suizide zu verhindern. Vermisste Menschen finden. Herr Jäger, ich weiß ja nicht, wie bei Ihnen ein IMSI-Catcher funktioniert, aber in meiner Welt funktioniert ein IMSI-Catcher so, dass man ihn da einsetzt, wo man weiß, dass ein Telefon ist. Wenn man aber schon weiß, wo ein Telefon ist, dann braucht man keinen IMSI-Catcher, um das Telefon zu finden, weil man es bereits wissen muss. Oder wollen Sie überall IMSI-Catcher einsetzen, sämtliche Mobilfunknetze verwanzen? Also ich meine, das können sie dann auch billiger haben, da gucken sie dann mal, ob sie mit den Mobiltelefonanbietern irgendwie eine Einigung hinkriegen, dass die ihre Location-Daten rauslassen, die sie ja sowieso haben. Na, also was soll denn der Scheiß? Bullshit-Argumente. Suizide verhindern mit einem IMSI-Catcher. Mit einem IMSI-Catcher, der eigentlich nur dazu da ist, Telefonverbindungen abzuschnorcheln. Wie verhindert man einen Suizid, wenn man Telefonverbindungen abschnorchelt? Also da will mir jetzt noch nicht mal mehr irgendwie ein Argument einfallen, wie das funktionieren sollte. Oder das ausgedrückt, nein. Außerdem gehöre dann noch die Befugnis, den Inhaber eines Internetanschlusses festzustellen oder Aufenthaltsorte von Telekommunikationsteilnehmern zu lokalisieren. Die gehören zum unverzichtbaren Rüstzeug polizeilicher Arbeit. Ist das gleiche unverzichtbare Rüstzeug polizeilicher Arbeit, wie das Unschuldige zu verprügeln? Schwerten verletzt zurückzulassen? Weil dann können sie das gerne wieder nehmen und können dahin gehen, wo diese Argumente herkommen. Und das besser schnell, weil sonst könnte passieren, dass ihre körperliche Integrität beeinträchtigt sein könnte. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gab es Salablub. Da gab es nämlich erstmal Maßhafisten. Der Präsidents des Bundesgeheimdienstes für Verfassungsgeheimdienst, Maaßen, sieht in der auf 4500 Personen angewachsenen Salafististen-Szene eine ernstzunehmende Gefahr. Wenn der Staat hier nicht klare Kante zeige, sei denkbar, dass die Bereitschaft zur Gewalt auch zu Anschlägen zunehme. Fasel, 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 bla. Nur fürs Protokoll, aus der Zeitungscommunity kam dann auch nochmal eine Wortmeldung, so ja, von wegen, es gäbe ja nur 44 Nazis, die gesucht würden. Stellt sich raus, nein, also die Zahl ist inkorrekt und die 100, was waren es damals, wo Ole Schröder zurückgerudert ist, war auch Blödfug. In Wirklichkeit sind es 266 Nazis, die übrigens gesucht werden. Von denen dann 44 wegen nazitypischer Tätigkeiten. Aber ja, also ne? Wir haben keinen rechten Terrorismus in Deutschland. Da, die bösen Salafisten gehören alle umgebracht. Herr Maaßen, freiheitlich-demokratische Grundordnung, Rechtsstaat, schon mal von gehört? Sie bewegen sich gerade außerhalb. Gehen Sie weg. Salafistische Strukturen und Finanzwege müssten aufgeklärt und zerschlagen werden. Warum? Na, also einfach nur zu sagen, ja, aber die könnten Böses tun wollen. Wir müssen die alle umbringen. Ist als Argumentation denkbar dünn. Ja, ich weiß, er redet nicht von umbringen. Wir müssen sie alle verbieten und alle einknasten. Ach, na dann. So, am Mittwoch gab es dann eine Salafazia, weil die Polizei seit dem frühen Morgen razziiert hat gegen Salafistenvereine, sagte ein Sprecher des Bundesterrorministeriums, der DPA. Schwerpunkte sind Nordrhein-Westfalen und Hessen. Vorher hatte die Zeitungs-Community-Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise über die lange geplante Aktion berichtet, was dann irgendwie die Frage aufwirft, woher dieses Element der Zeitungs-Community Informationen hatte, die üblicherweise vor Beginn einer Razzia nirgendwo bekannt sein sollten. Na, da könnte mal die Polizei-Community bei diesem Element der Zeitungs-Community einreiten und mal gucken, ob da irgendwelche Informations-Communities zu finden sind. Ich höre mit den Communities bei Gelegenheit auch wieder auf, aber ne? Also, ja. Also sie razzierten dann mal wieder lustig vor sich hin. So, dann gab es den Unkonbrüll, weil bei den Razzien gegen Salafististenvereine hat es nach Angaben von Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Bröllrich zuvor keine Hinweise auf eine konkrete Anschlagsgefahr gegeben. Man habe keine Hinweise auf ganz konkrete Maßnahmen, auf ganz konkrete Anschläge, sagte Bröllrich in Berlin. Und warum razziiert ihr dann? Weil euch gerade mal langweilig ist? Weil ihr da Prügelbullen sitzen habt, die, wenn sie jetzt nicht bald mal wieder irgendwen verprügeln dürfen, anfangen ihre Chefs umzubringen oder was? Also, Brüllrichs, wie war das? Brüllrichs Argumentation, ja, man hätte ja bei den letzten Durchsuchungen irgendwelches Material mitgenommen. Und jetzt hätte man das da mal ausgewertet und hätte festgestellt, dass man, wenn man es ausgewertet hat, und man dann irgendwie anfangen könnte, sich irgendwas Konkretes aus dem Arsch zu ziehen. Fasel, bla bla, Fasel, Fasel. So, aus der Kategorie noch dünner haben wir es gerade nicht. Aber ey. So, dann gab es angebliche Mordpläne, weil in Nordrhein-Westfalen haben Islamististen einen Mordanschlag auf den Chef der rechtsextremen Partei Pro NRW geplant. 4 Salafisten seien festgenommen worden, gab der Essener Staatsschutz bekannt. 2 der Verdächtigen wurden in der Nähe der Wohnanschrift des Pro NRW-Parteivorsitzenden Markus Bleisicht in Leverkusen festgenommen. Die beiden anderen in Wohnungen in Bonn und Essen. Ja, also sich in Wohnungen aufzuhalten, das gehört ja auch verboten. Mal ganz davon abgesehen, könnte mal bei Gelegenheit vielleicht irgendwer von diesen, oh, der arme Nazi, Fritzen auch mal sich Gedanken drüber machen, dass Mordpläne von Nazis auch verhindert gehören. Nein, es ist nicht rechtens, wenn den irgendwer umbringen will. Aber umgekehrt, die Nazis sind in der Vergangenheit mit mehr Morden aufgefallen. In der Bonner Wohnung seien eine Schusswaffe und Zubehör zur Herstellung von Sprengstoff gefunden worden. Was? Backutensilien? Ja, also alles sehr dünn. Sehr, sehr dünn. Na, und dass dann da irgendwie eine Festnahme schon eine Nachricht wert ist. Ja, da habe ich noch so irgendwie im Gehörgang, ist noch nicht so unheimlich lange her, wieder Leute festgenommen wurden und dann aber von der Polizei noch nicht mal mehr ein Haftbefehl erzielt werden konnte oder von der Staatsanwaltschaft. Also auf jeden Fall, die haben dann nicht mal einen Haftbefehl gekriegt und mussten die Leute wieder gehen lassen. So, ne? Also, dass die Polizei irgendjemanden festnimmt, sagt erstmal nur, dass die Polizei irgendjemanden festgenommen hat. Mehr nicht. So, dann gab es auch noch den Bosweiß, weil nach Vereinsverboten gegen die Salafisten-Szene hat der CSU-Rechtsaußenpolitiker Wolfgang Bospeng eine leichtere Ausweisung gewaltbereiter religiöser Fanatiker gefordert. Ausländer raus, Ausländer raus. Herr Bospeng, wann übertreten Sie denn zur NPD? Weil die Argumentation, die ich da jetzt gerade vernehme, die gehört in die NPD. Und nicht in einer Partei, bei der man noch nicht versucht hat, sie zu verbietern. Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Ausreisepflicht nur für politisch motivierte Gewalttäter gelten sollte, nicht aber auch für religiös motivierte Fanatiker, sagte der Vorsitzende des Bundestags-Innenausgangs der Zeitungscommunity. Die Sicherheitsbehörden waren gestern mit Razzien und Vereinsverboten gegen die Salafisten-Szene in NRW und Hessen vorgegangen. Fasel, Fasel, bla bla. Herr Bosbach, Sie rechtes Arschloch. Diese Argumentation, die Sie da gerade zu Protokoll gegeben haben, passt in die NPD. Mit der Argumentation, da sind Sie mal so am rechten Rand, dass Sie noch weiter rechts nicht mehr können, da fallen Sie nämlich runter. Däh. Eklig. So, am Montag gab es dann Frankst. Radikale Islamisten haben in Frankreich offensichtlich einen Bombenanschlag geplant. Bei drei festgenommenen Männern wurde nach Ermittlerangaben Waffen und eine Sprengstoffwerkstatt entdeckt. Die Gruppe sei in der Lage gewesen, sehr kurzfristig zuzuschlagen, sagte Staatsanwalt François Molin. Den Ermittlungen zufolge hätten die Männer den Toulouse-Attentäter Mohamed Merah glorifiziert. Merah hatte vor genau einem Jahr eine Mordserie begonnen und insgesamt 7 Menschen erschossen. Ach, das war doch auch alles ein Döner. Also. Ja, lebt in Angst. Ja, dass die Sicherheitsfanatiker es nicht abkönnen, wenn Leute keine Angst haben, das ist mir schon klar. So, dann gab es Neues von der NPD. Da gab es erstmal Brüll-PD. Trotz des wachsenden Drucks der Länder auf die Bimbis-Regierung sieht Bundesinnenterrorist Hans-Peter Bröhrig das NPD-Verbotsverfahren skeptisch. Naja, also wenn der auch nur 2 Hirnzellen hat, was noch zu beweisen wäre, könnte er auch auf die Idee kommen, dass mit den gleichen Argumenten, und zwar genau denselben Argumenten, die man gegen eine NPD aufbringen kann, man auch eine CSU verbieten kann und wenn man dann schon mal dabei ist, die CDU dann zumindest mal auf die Liste setzen kann, der Vollüberwachten. No, aber, ja. Er habe von Anfang an auf die hohen Hürden eines Parteiverbots hingewiesen, sagte Friedrich. Er habe der Bimbis-Regierung nie empfohlen, einen solchen Antrag zu stellen. Die Ministerpräsidenten der Länder wollen bei einem Treffen in Berlin über den Stand der Dinge in Sachen NPD-Verbot beraten. Na, ich dachte, das NPD-Verbot ist Beschlusssache. So, solange es nicht irgendwie einen Bundesratsbeschluss gibt, der da sagt, nein, also den Beschluss vom letzten Jahr, den wollen wir jetzt dann doch nicht mehr verfolgen, ist es schlicht und ergreifend beschlossen. Also zumindest beschlossen, den Antrag einzuwerfen. Sie machen Druck und fordern, dass sich Regierung und Parlament mit eigenen Anträgen an dem Verfahren beteiligen. Wozu? Was bringt's? Das Bundesverfassungsgericht benötigt nur einen Antrag. Es ist scheißegal, ob es da noch einen zweiten und dritten gleichlautenden Antrag gibt. Also solange die nicht irgendwie andere Informationen über den Zaun werfen, sind die anderen Anträge gerade für die Tonne. Na, reine PR. So, dann gab es die SP vor der Wahl. Die SPD fordert von der Bimbis-Regierung eine rasche Entscheidung über ein NPD-Verbotsverfahren. Innenminister Friedrich müsse sich endlich zu einer klaren Haltung durchringen, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Oppermann in Berlin. Seit dem Vormittag berate nämlich die Ministerpräsidentin der Länder über das NPD-Verbotsverfahren, das sie einleiten wollen. Der Bundesrat hatte ja im Dezember schon beschlossen, vor dem Bundesverfassungsgericht einen neuen Anlauf in dieser Frage zu nehmen. Über die Ergebnisse der Beratungen wollen Thüringens Ministerpräsidentin Lieberknecht und der schleswig-holsteinische Regierungschef Albig am Nachmittag informieren. Ja, haben sie dann auch noch. Kommen wir auch gleich hin. Weil die haben dann nämlich verkündet, voraussichtlich im Juni die Klage beim BFFG zum Verbot der rechtsextremen NPD einreichen zu wollen. So, oder anders ausgedrückt, im Dezember haben sie es beschlossen und dann brauchen sie nochmal ein halbes Jahr. Ich weiß ja nicht, was in dem halben Jahr passiert ist. Aber so von außen erkennbar nicht viel. So ungefähr gar nichts. Ich dachte, das wäre mit dem Bundesratsbeschluss bereits ein Antrag beim BFFG eingegangen. Aber ganz offensichtlich nicht. Dann können wir mal bei Gelegenheit nochmal jemand erklären, was da jetzt eigentlich noch vorzubereiten ist. Weil ich hatte den Eindruck, die Unterlagen wären fertig und müssten nur noch abgeschickt werden. Und da muss man sich dann einen Briefumschlag und eine Briefmarke zulegen. Aber das ist ja nun so schwennig. Das kriegt ja jeder normal Sterbliche innerhalb von... Also sind wir mal vorsichtig und sagen, das ist ein schwer arbeitender Mensch, der tagsüber nicht zur Post kommt. Ja, ne, gibt so Läden, da kann man so Dinge kaufen. So, dann gab es in Erwaff, weil mehr als 40 Kilo Sprengstoff, Panzergranaten und rund 90 Schusswaffen und 20.000 Schuss Munition. Die Polizei hat in Rheinland-Pfalz das explosive Lager eines Waffennarren ausgehoben. So, na, alleine an dem Satz kann man dann schon erkennen, okay, es ist kein böser Moslem, weil wäre es ein böser Moslem, wäre es ein Terrorist, der da ausgehoben wurde. Na, schon wieder so ein bedauerlicher Einzelfall. Na, wie viele bedauerliche Einzelfälle haben wir jetzt eigentlich so zusammen? Es ist doch irgendwie eine etwas größere Anzahl bedauerlicher Einzelfälle, um dauernd nur noch als bedauerlicher Einzelfall durchzugehen. Der Sprengstoff wurde in einem Wald gesprengt. Die Waffen waren gestern beschlagnahmt worden. Auch der Kampfmittelräumdienst der Bundeswehr war beteiligt. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass der Mann mit den Waffen und dem Sprengstoff ein Verbrechen vorhatte. Das wiederum hat euch doch noch nie gehindert, bei den diversen angeblichen Terroristen, die ihr euch immer aus dem Arsch zieht, zu argumentieren, die hätten bestimmt was ganz doll Schlimmes geplant. Eine Bushaltestelle oder eine Veranstaltung oder sonst irgendetwas in die Luft zu jagen. Und das waren die Figuren, bei denen noch nicht mal mehr irgendwelche Waffen gefunden wurden. Die hatten nichts. Die sollen nur diese Absicht gehabt haben. Na, also, wie wär's mal mit gleiches Recht für alle? Da ist einer erwischt worden und hat eine Menge Waffen. Offensichtlich nicht völlig legal besessen. So, na? Dann wäre es ja mal mindestens als Ordnungswidrigkeit, als sie haben ihre Waffen aber nicht korrekt angemeldet, zu ahnden. So, Neues von BER. Na, hatte ich ja letzte Woche mich während der Aufnahme bereits drüber belustigen können. Weil der frühere Bahn- und AIRE-Berlin-Chef Hartmut Medorn soll nach Informationen von Zeitungs-Community-Webseite neuer Chef des Berliner Hauptstadtflughafens werden. Medorn habe bereits am Mittwoch seine Zusage gegeben, berichtet Zeitungs-Community-Webseite weiter. Flughafensprecher Ralf Kunkel wollte auf dpa-Anfrage die Informationen weder bestätigen noch dementieren. Wir äußern uns nicht, sagte Kunkel und verwies auf eine vorgezogene Pressekonferenz am Mittag. Aha, wir äußern uns nicht da. Ein bisschen sehr offensichtlich, aber ja. Weil die gab es dann, die Mehrstätigung hat dann so lange nicht gedauert, weil der frühere AIR Berlin und der Bahnchef Hartmut Medorn soll neuer Chef des künftigen Hauptstadtflughafens werden, sagte Bundesverkehrs-Ramsauer und bestätigte damit Medienberichte. Medorn besitze hervorragende Managementfähigkeiten sowie ein höchstes Maß an wirtschaftlicher und technischer Kompetenz. Ja, und zwar hat er so großartige Kompetenzen bewiesen, dass er es ja geschafft hat, aus der Die Bahn börsenreif zu schießen, was dazu führt, dass die Verspätungen immer mehr werden, dass Klimaanlagen praktisch nie funktionieren. Jedes Mal, wenn irgendwo eine Schneeflocke runterkommt, guckt die Bahn wieder völlig überrascht. Oh mein Gott, eine Schneeflocke, da konnte ja keiner mit rechnen. Oder wenn die Temperaturen wärmer als 2 Grad Celsius werden, oh mein Gott, es hat Jahreszeiten, konnte ja keiner mit rechnen. Na, Air Berlin, ich weiß gar nicht, inwiefern der Air Berlin noch an die Wand geklatscht hat, aber der Firma geht es ja auch nicht so richtig großartig. Na, und den wollen sie jetzt ausgerechnet als Chef von dem Flughafen? Oder das ist ausgedrückt, der Flughafen wird nach Stuttgart umziehen, unterirdisch gebaut werden und deutlich teurer als geplant und deutlich später als geplant. Und ja, ne? Also ja, da haben sie dann den Besten der Besten der Besten. So. Der Aufsichtsrat hat den früheren Geschäftsführer Rainer Schwarz abgesetzt, weil niemand von des Airports zum vierten Mal abgesagt werden musste. Flughafenaufsichtsratschef Matthias Platzek will sich am Mittag zu der Entscheidung äußern. Ja. Dann gab es die Zahl der Mängel, die am neuen Hauptstadtflughafen entdeckt werden wurde, die wäre angeblich doppelt so hoch wie bisher angenommen. Das Nachrichtenmagazin Community berichtet von bis zu 40.000 Mängeln und beruft sich dabei auf den Fortschrittsbericht der Baustelle. Ein Flughafensprecher sagte der DPA, dass solche Zahlen irreführend seien. Das entscheidende Problem bliebe die Brandschutzanlage. Was ja dann irgendwie die Frage aufwirft, wie viel Zeit sie denn nun eigentlich brauchen, bis sie die Brandschutzanlage in einen Zustand versetzen, den man als entweder kriegen wir noch hin oder als das wird nichts mehr bezeichnen könnte. Und dann mal irgendwann eine Terminschiene dahin hängen kann, wo man dann sagen kann, okay, also bis zum Zeitpunkt so und so haben wir es hingekriegt. Und eine definitive Aussage, dass das Ding total für die Tonne ist und wir das, den ganzen Bau komplett wieder abreißen und neu bauen sollten. Ja, aber die Zahl kommt zustande, weil da auch so Quark wie ein Sprung in einer Fliese aufgelistet werden sollte. Aber ja, so genau. Dann gibt es Neues vom Atom. Da gab es nämlich eine BDI-Entlassung. Der Bundesverband der dämlichen Industrie verlangt eine weitere Entlastung der Unternehmen bei den Energiekosten. BDI-Chef Grillo, komisch, ich dachte, er war in Italien, sagte im Deutschlandfunk, bei der geplanten Reform der Netzentgelte müsse die Bundesregierung die Befreiung energieintensiver Betriebe vollständig beibehalten. Am besten zahlen wir überhaupt nie wieder irgendwas für Strom, sondern uns doch das Volk den Strom bezahlen. Sagt mal, liebe Industriepfeifern. Hat euch irgendjemand mit Schwung in irgendwelche Hirnöffnungen geschissen? Na? Also, Herr Grillo, Sie klauen. Gehen Sie weg. Mann. Angesichts der internationalen Konkurrenz droht sonst ein Arbeitsplatzabbau. Weil, wenn wir auch nur einen einzigen Cent für das bezahlen müssen, was wir verkaufen wollen, dann sind wir ja nicht mehr positiv, ne? Also hallo, wenn euer Geschäftsmodell nur funktioniert, wenn ihr alles kostenlos bekommt, dann habt ihr kein Geschäftsmodell. Dann seid ihr nicht marktwirtschaftlich überlebensfähig. Könnt ihr einfach sterben gehen. Na, also dieses ständige Gejaule, wir wollen aber den Strom kostenlos, weil sonst können wir nicht international, ja, Entschuldigung, andere Firmen international müssen ihren Strom auch selber bezahlen. Und jetzt kommt was Überraschendes, die schaffen das. Wenn andere Firmen das schaffen, ihr aber nicht, was sagt mir das dann? Also so nach der reinen Lehre der Marktwirtschaft sagt mir das dann, dass ihr scheiße seid und nicht zu retten. Und so, dann gab es übrigens einen FUKU-Stand nach inzwischen ja schon 2 Jahren, weil, Trollfer hatte da ausgegraben, was sich ja vereinzelt eine, war doch nicht so schlimm und ist außerdem eh vorbei, Mentalität einstellt. Wo die geschmolzenen Reaktorkerne genau rumliegen, weiß man immer noch nicht. Man kühlt mit Wasser, das man oben irgendwie in den Reaktorbehälter reinpumpt und was dann irgendwo wieder austritt. So, also zu gut Deutsch, kein Schwein hat irgendwie eine Ahnung, wo der ganze Mist hin ist. Ist einigermaßen klar, wo er nicht ist, weil da, wo kein Wasser zu lange war, da wird mit Sicherheit kein Brennstab mehr rumstehen. Weil so ein bis eben noch aktiver Brennstab, der ist ja durchaus in der Lage, eine größere Menge Wärme freizusetzen und bei einem gewissen Wärmelevel schmilzt er. Oder anders ausgedrückt, wir wissen nicht, wo der Mist ist. Wir haben da jetzt also die Reaktoren 1 bis 3 in Fukushima Daiichi, bei denen wir wissen, dass wir nicht wissen, wo der Scheiß ist. Bei Reaktor 4 wissen wir, wo der ganze Scheiß ist, nämlich im Abklingbecken. Das man aber auch nur einmal scharf angucken muss, und dann ist es weg. Na, das Ding ist so instabil. Da einmal scharf angucken, ist ein Loch in dem Becken drin und dann könnte das Wasser da weg. Und wenn das Wasser da weg ist, dann könnte auch den nicht mehr vorgestern noch aktiven Brennstäben wieder warm werden. Es wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis die dann komplett kaputt gehen, aber die Gefahr ist da auch noch nicht verbannt. Oder dann ist ausgedrückt, huch, wie konnte das denn passieren? Na, inzwischen hatten wir ja 2. Jahrestag. Und huch. So, dann gibt es studierlich, weil die Energiewende wird einem Medienbericht zufolge wesentlich weniger kosten als von Bundesumweltmeier veranschlagt. Er rechnet mit einer 1 Billion Euro. Eine Untersuchung des Forums Ökologische Soziale Marktwirtschaft im Auftrag von Green Peace Energie und des Bundesverbandes Erneuerbare Energie zeigte, dass die direkten Kosten drastisch niedriger ausfallen. Ja, anders ausgedrückt, wenn man den Altmaier fragt, dann sagt er ja, also Milliarden wird das kosten. Weil jedes einzelne Atomkraftwerk, was nicht bis ans Ende aller Zeiten laufen kann, das kostet Milliarden, Trilliarden. Sagt dann umgekehrt die erneuerbaren Lobby, nein. Hier, wir haben einen Studienauftrag gegeben. Ja, allein die Tatsache, dass er einen Studienauftrag gegeben hat, sorgt allerdings dafür, dass ich der Studie nicht weiter traue, als ich sie werfen kann. Ja, stehe ich mich doch mal in die Sonne. So, dann gab es Parlamel, na, weil also das EU-Parlament hatte da so irgendwie einen Vorstoß zum Pornoverbot. Und da hat sich rausgestellt, dass man da jetzt keine Mails mehr schicken kann, die irgendwie bestimmte Stichworte enthielten. Hat nämlich der Piratenabgeordnete Engström ausgebuddelt, weil the IT Department of the European Parliament is blocking the delivery of the emails on this issue after some members of the Parliament complained about getting emails from citizens. Also die EU-Parlamentarier haben sich tatsächlich beschwert, dass ihre Wähler es gewagt haben, sich per elektronischer Post an sie zu wenden. Sagt mal, geht's noch? Also ich finde mal so spontan, die Figuren, die was dagegen haben, wenn sich ihre Wähler bei ihnen melden, dürfen ab sofort das EU-Parlament verlassen, ohne jede Form von Vergütung, dürfen rückwirkend alles, was sie an Geld noch auf Konten rumliegen haben, wieder zurückzahlen und sich gehackt legen. Das geht ja mal gar nicht. Aber gut, dieser Porno-Verbotsquark ist dann auch eingestampft worden, weil das war irgendwie ein, also juristisch und technisch und überhaupt nicht durchdachter Vorschlag von irgendwelchen Frauenrechtsverfolgern, die der Meinung sind, dass Frauenrechte ja geschädigt werden, wenn es Pornos gibt. Ja, nee, ist klar. So, dann gibt's neue Krämpfe, nämlich Wahlkrämpfe. Dann gab's eine Röslition, weil der FDP-Chef Philipp Rücktritt, L. Rösler, setzte bei der Bundestagswahl im September ganz auf die Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition. Ich weiß ja nicht, ob er es mitgekriegt hat, aber nach den aktuellen Umfrageergebnissen gibt's da, also wenn es hochkommt, 45%. Das reicht so pro forma immer noch nicht aus. Also, zack. Rösler meint, geht alles so weiter. Dann der Altkanzler Gerhard hat sich in die Presse gekullert und 10 Jahre nach Ankündigung der Agenda 2010 im Bimbestag ein neues, umfassendes Reformpaket gefordert. Deutschland brauche eine Agenda 2020, sagte er der Zeitungscommunity. Deutschland könne seinen Vorsprung gegenüber aufstrebenden Wirtschaftsmächten wie Brasilien und China nur verteidigen, wenn man hart an der Wettbewerbsfähigkeit arbeite. In welche Richtung will er denn? Dass die Leute alle komplett kostenlos arbeiten? Alle sofort verhungern? Das kann man nicht so unheimlich lange durchhalten. Das ist nämlich nicht nachhaltig. Na, also, wo will der Kerl hin? Na, mal ganz davon abgesehen, er hat immer noch nicht begriffen, dass das mit diesem Agenda-Scheiß nicht funktioniert. Wenn die Leute nicht mehr überleben können von dem Geld, was sie bekommen von ihren Sklaventreibern, dann funktioniert das alles nicht. Dann ist das nämlich staatliche Subvention von Sklaventreibern. Also Schröder hat auch noch nicht begriffen, was da schiefgegangen ist. Da gibt es die Trittgenda, weil Grünen-Fraktionschef Trittin hat die SPD für die asozialen Folgen der Agenda 2010 verantwortlich gemacht. Er sagte denn der Zeitungscommunity aus Hannover, die SPD habe unter dem früheren Kanzler Schröder zum Beispiel einen Mindestlohn blockiert. Dieser ist nun gestern vom Vorstand der Spezialdemokraten gebilligten Wahlprogramm verankert. Ja, da hat der Herr Trittin ja nicht ganz unrecht, aber Herr Trittin, helfen Sie mir mal eben kurz bei ein bisschen Vergangenheitsbewältigung. Mit wem hat denn der Herr Gerhard damals die Agenda 2010 im Bimbestag beschlossen? War das nicht so eine grasfarbene Partei? Herr Trittin, bevor Sie nicht sagen, oh, da haben wir aber einen Fehler gemacht, wird nicht wieder vorkommen, brauchen Sie das mit der Kritik gar nicht äußern. Weil dann sind Sie nämlich nicht glaubwürdig. So, dann gab es die Schröfeier, weil Altkanzler Gerhard Schröder ist bei seinem ersten Besuch in der SPD-Bundestagsfraktion seit November 2005 mit viel Applaus empfangen worden. Nach einem längeren Blitzlichtgewitter sagte Schröder an die Adresse der Fotografen: Wir wollen hier keine Konkurrenz machen. Ja, oder anders ausgedrückt, die SPD-Pfeifen haben immer noch nicht begriffen, dass das mit der Agenda dumm war. Dass das das Dümmste war, was sie jemals tun konnten. Sie sind nämlich ihren Wählern in den Rücken gefallen. Ja, und nachdem ich ja letzte Woche schon 2 Strikes gegen die SPD eingefangen habe, sage ich, okay, das ist der dritte. Die sind unwählbar. So, dann hat auch die Merkel sich gemeldet. Und zwar wahlkrampft sie jetzt in der Debatte um hohe Managergehälter. Da hat sie nämlich eine Maßlosigkeit kritisiert. Merkel sagt in der Zeitungscommunity in Chemnitz, Maßlosigkeit dürfe in einer freien und sozialen Gesellschaft nicht sein. Sie verstehe sehr gut, wenn Menschen über manche Gehälter, die völlig aus dem Rahmen fallen, nur noch den Kopf schütteln können. Bla, Fadel. Also, ne, ihr ist aufgefallen, man könnte jetzt mal eine Runde wahlkrampfen, weil die Managergehälter versteht einfach keiner. So, naja, dann wahlkrampft sie halt. Glaubwürdig ist sie an der Stelle allerdings auch nicht, weil ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, Madame Merkel. Aber als Frau Bundeskanzler sind Sie jetzt wie lange schon im Amt? Und wie viel haben Sie gegen zu hohe Managergehälte getan? Ach, zu lange und nichts, ja dann. So, dann gab es einen Frickhalt, weil der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion in Bimbestag, Fricke, hat den geplanten Etat für 2014 gegen Kritik aus der Opposition verteidigt. Zum ersten Mal seit 40 Jahren lege die Regierung einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vor. Ja, und der ist aber auch nur deswegen strukturell ausgeglichen, weil alles weggestrichen wurde, wo man irgendwie etwas tun könnte, um zum Beispiel Wirtschaftswachstum mit zu erzielen. Na? Und was haben wir jetzt von einem strukturell ausgeglichenen Haushalt, wenn wir dann die nächste Krise gerade herbeifördern? Herr Fricke, helfen Sie mir mal eben auf die Füße. Ich verstehe es nicht. Was habe ich davon, wenn Sie einen strukturell ausgeglichenen Haushalt machen, aber die gesamte Weltwirtschaft in der Krise versinkt? So, da gab es auch eine Bahnkündigung im Streit um die Übernahme von Mehrkosten beim Projekt Stuttgart 21. Kann die Bahn möglicherweise erst in 3 bis 4 Jahren klagen. Sollte es hart auf hart kommen, könnte die Voraussetzung für eine Klage frühestens 2016 oder 2017 erreicht werden, sagte Konzernchef Rüdiger Grube der Zeitungscommunity. Er wolle keinen Streit, aber er könne als Vorstandsvorsitzender einer Aktiengesellschaft auch nichts verschenken. Die Landesregierung und die Stadt Stuttgart verweigern die Beteiligung über die ursprünglich im Finanzierungsvertrag festgehaltenen Summen hinaus. Pacta sunt servanda. Wenn da drin steht, wir zahlen aber nur die und die Summe, was bringt denn die Bahn auf die glorreiche Idee, dass sie dann eine größere Summe bekommen könnte? Na, also, ja. Aber die können halt erst irgendwie später klagen. So, dann gab es genau das Pornoverbot. Da gab es nämlich eine Erklärung. Die Feministinnen im Frauen-Ausschuss sind nämlich, wie Pony hier so schön schreibt, verkalkt und inkompetent. Gut, sie versuchen das ein bisschen weniger anstößig zu formulieren. Die Medienpolitiker erklären die Panne damit, dass der Frauenausschuss nicht so netzaffin sei. Der Frauenausschuss handele eher im Geiste der Regelsetzung. Mit anderen Worten, die kennen sich inhaltlich nicht aus, legen aber Wert darauf, periodisch ein paar Verbote fordern zu können, ob die sinnvoll sind oder nicht. Oh, und das konnte soweit kommen, weil der Frauenausschuss das nicht den Fachpolitikern vorgelegt hat, die das natürlich sofort abgeschossen hätten. Gut, auch das schreiben sie freundlicher. Es war einfach kein wichtiger Antrag, sagte der grüne Abgeordnete Jan-Philipp Albrecht. Da passiert es schon mal, dass komische Formulierungen durchrutschen. Und warum macht der Frauenausschuss sowas? Die drehen da halt ein bisschen frei, oder? Freundlicher formuliert. Bei dem Papier handelt es sich um einen Eigeninitiativbericht des Parlaments. Das ist ein Diskussionsanstoß, kein Gesetzentwurf. Also ich meine, da könnte man ja irgendwie bei Gelegenheit mal gucken, wenn die eh bloß Scheiße labern in diesem komischen Ausschuss, wozu man die denn da eigentlich braucht. Weil also Scheiße haben wir im Parlament genug. Da braucht man keinen speziellen Ausschuss für. Ausschuss für dumm und Scheiße. So, dann gab es den N-Erhalt, weil der Nordrhein-Westfälische Verfassungsgerichtshof hat den Haushalt der rot-grünen Landesregierung von 2011 für verfassungswidrig erklärt. In dem Urteil erklärten die Richter in Münster, die Regelverschuldungsgrenze dürfe nur überschritten werden, um eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts abzuwehren. Fasel, bla bla. 2011, War das der Haushalt, der sowieso schon gekippt war? Und was bedeutet das jetzt? Ja, also eben, da ist mir jedenfalls, ja, da ist was, aber ja. So, da gibt's Neues von den Katholibern. Logisch. Weil der Vatikan hat sich in einem Apartmentblock in Rom eingekauft, in dem auch Europas größte Schwulensauna ist. Besonders peinlich ist das für Kardinal Ivan Diaz, denn this 76-year-old prince of the church enjoys a 12-room apartment on the first floor of the imposing palazzo at 2 Via Carducci, just yards from the ground floor entrance to the steamy flesh pot. Ja, also das Schöne ist, da könnten doch die Herren Kardinäle da einfach mal hingehen und sich mal einen von der Palme wedeln, dann sind sie vielleicht ein bisschen ausgeglichener. Ah. So, und dann gab es die Kardinäle aus der Kategorie Jach. Am Dienstag sind dann nämlich die Kardinäle in die abgeschlossenen Räumlichkeiten gegangen, Mietschlüssel, es wurde abgeschlossen und leider wurden sie aber auch wieder rausgelassen. Blablab. Langweilig. Dann, was dann auch ganz spannend war, irgendwie jedes Mal, wenn dann da irgendwie Wahlzettel verbrannt wurde, ne, und schwarzer Rauch heißt, es ist kein Papst gewählt, gab es Eilmeldungen. Inwiefern ist es eilmeldungswürdig, dass die katholibanische Kirche keinen Papst hat? Dieser Zustand ändert sich eigentlich erst in dem Augenblick, wo die Kardinöler wen gewählt haben. Dann ist es eigentlich erst eine Nachricht. Na, also wo ist der Nachrichtengehalte daran, dass es sich nichts geändert hat? Na, okay. Dann gab es übrigens auch Missgleich. Im Streit über ein Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholisch-libanischen Kirche haben nämlich der Kriminologe Pfeiffer und die deutschen Bischöfe eine Einigung erzielt. Vor Gericht schlossen sie einen Vergleich. So, davon habe ich allerdings auch nichts gehört, was da jetzt irgendwie konkret drin wäre. Und dann ist das Glück, ja, sie haben da mit Pfeiffer sich irgendwie geeinigt. Wahrscheinlich, weil sie ihn jetzt dann doch nicht mehr in Grund und Boden klagen wollen oder so. Aber hey. Dann Los Zales, weil in Los Angeles das Erzbistum Los Angeles Opfern sexuellen Missbrauchs knapp 10 Millionen Dollar Entschädigung zahlen wird, berichtet die Los Angeles Times unter Berufung auf einen Anwalt der Opfer. Mit der Zahlung soll eine Klage von 4 Männern beigelegt werden, heißt es. Sie seien Opfer eines Priesters, der über fast 3 Jahrzehnte hinweg bis zu 23 Jungen missbraucht haben soll. Der im Jahr 2000 vom Priesteramt ausgeschlossene Mann war schuldig gesprochen und zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Ja, bedauerlicher Einzelfall, kann auch mal passieren. So, dann hat's auch gepapst aus der Kategorie Gen. Haben sie dann am Mittwochabend, 19 Uhr quietsch, kam dann weißer Rauch. Oh mein Gott, Habemus Papam, Habemus Papam, ho. Und wer ist es? Ein Argentinier. Der bei der letzten Wahl wohl auch schon irgendwie auf der Kandidatenliste stand. Ein Argentinier, der Der ist für ganz doll schlimm hält, wenn man homosexuell ist, der auch der Meinung ist, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Na, also wer nicht an den Gott glaubt, der betet zum Teufel, hat er so gesagt. Oder dann ist ausgedrückt, das ist jetzt der tolle neue Retter. Naja, also, wenn ihr niemand anderen Idiotischen gefunden habt, na, der ist auch schon 76, hat auch nur noch eine Lunge. Also eine Lungenseite im Zweifelsfall. Oder dann ist ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit, dass der so unheimlich lange durchhält, ist eher gering. Nennen tut er sich jetzt Franz. Ja, Franziskus, aber Franz. Der Erste. Oder auch nicht der Erste. Kann man nicht auch weglassen. So, dann gibt's was Neues von der Polizei, nämlich eine Schwachstrafe. Weil ein Prügelbulle kriegt eine mildere Strafe, weil der Polizeichef von Rosenheim ja auch nur eine milde Strafe gekriegt hat. Und das wäre sonst nicht gerecht, sagt der Richter. Nein, wirklich. Sie dürfen das nicht abbekommen. Was andere, die vielleicht noch schlimmer waren, nicht abbekommen, so lautet die Begründung des Richters. Wenn das so durchkommt, dann ist das ab jetzt der Goldstandard in Bayern. Einen gefesselten Jugendlichen so doll ins Gesicht schlagen, dass ihm einen Schneidezahn abbricht. Wenn du als Bulle weniger misshandelst, kommst du auch nicht ins Gefängnis und hältst deinen Beamtenstatus. Oh, und wo wir gerade bei Bayern waren, die Bayernpartei fordert einen vollwertigen Heimatkundeunterricht in bayerischen Grundschulen. Oh, dann ist ausgerückt. Was? Prügelbullen werden jetzt nicht mal bestraft, weil andere Prügelbullen nicht bestraft werden? Sagt mal, geht's noch? So, dann kommen wir aber ganz fix in der Musikecke an. Und ja, in der Musikecke gibt's diese Woche aus Feier der Tatsache, dass ich ja jetzt nicht ins Krankenhaus musste. Naja, habe ich mir überlegt, gibt's da mal ein bisschen ein Spezial, ein Sonderspezial, ein spezielles Spezial. Und zwar von meinem Lieblingsschulchor.
in der Sommerpause veröffentlicht, nämlich ehemalige Schulchor-Schüler haben da Hometown Glory von Adele zum Besten gegeben. Ist am 18.28.11 bei Durö aufgeschlagen, 3 Minuten 18 lang. Gefolgt von Politikum vom 28. Februar zu, Klammer auf, NPD, Klammer zu, verboten, 4 Minuten 6. Kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Ich sag dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben nicht besonders wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen auf das, was ich hier so von mir gelabert habe. Werdet ihr dazu herzlich eingeladen, das zum Beispiel in meine Richtung zu kommunizieren als Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 366 Teil 1. Ihr könntet auch eine E-Mail korrekt frankiert adressieren an compiblog@gmail.com, solange es Gmail noch gibt. Das wird vermutlich auch irgendwann in einem Frühjahr abgeschaltet. Oder einen Tavit oder eine app.net-Botschaft an den jeweiligen Account namens @comport adressieren. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Hometown Glory von Adele und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Hometown Glory by Adele.
Okay, but you're in my seat. Oh, I get it.
You gotta share.
Okay, I will share. I can share.
Teamwork, Mr. B.
You're singing too.
Verbietet sich. Das ist eine schöne Formulierung, das verbietet sich. Ein Satz, der davon ausgeht, dass es Dinge gibt, die die Unmoral in sich tragen, Unmoral ausdünsten. Die sind so unmoralisch, die verbieten sich eben schon selbst. Ich verbitte mir das, gehört übrigens fast genauso dazu, ist aber was ganz anderes. Und das ist das Problem. Deutschlands Demokratie verbittet sich die NPD, denkt aber immer, die verbietet sich schon irgendwie von selbst. Ein Dilemma. Das merkt man auch an Innenminister Friedrich, vorgeprescht, hier Bundesregierung beim Verbot dabei, jetzt dann doch wieder zurückgezogen, es ist nicht leicht. Die weiteren Nachrichten mit Matthias Tretter beschäftigen sich jetzt ausführlich mit der Philosophie des Verbots.
Vor Urzeiten, als ich noch sehr jung und dumm war, formte sich in mir eine Erkenntnis, an die ich bei jeder neuen Gesetzesinitiative wieder denken muss. Spaß macht, was verboten ist. Inzwischen bin ich alt und dumm und noch immer werden Gesetze verabschiedet, die mehr Spaß als Nutzen bringen. Und ganz ehrlich, ich bräuchte das nicht mehr. Ich hatte meinen Jux mit launigen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Urheberrecht und die Straßenverkehrsordnung. Und schreien Sie jetzt ruhig Spießer, aber ich finde, das derzeitige staatliche Angebot an Verboten, die man überschreiten kann, sollte auch für heutige junge Menschen ausreichen. Allein das Internet bietet Möglichkeiten zu ungesetzlichem Verhalten. Danach hätten wir uns als Jugendliche die Finger geleckt. Dennoch wird immer wieder nach neuen Gesetzen gerufen. Die Sozialdemokraten diskutieren gerade intern eine Initiative, Peer Steinbrück verbieten zu lassen, während die Bundesregierung mit einem NPD-Verbotsverfahren heranbollert. Die Bundesregierung heißt in dem Fall Hans-Peter Friedrich. Denn durch den Antrag der Länder bekomme die NPD eine Bühne, meinte er, und dann, Zitat, wir müssen nun auf dieser Bühne mitspielen und einen eigenen Antrag stellen. Ich habe lange über diesen Satz nachgedacht und bin schließlich zu der Frage gelangt, was? Man kann nur hoffen, dass der Mann sich in der eigenen Rhetorik verirrt hat. Der Staat soll mit den Nazis auf einer Bühne spielen, indem er einen Verbotsantrag stellt. Und als was? Als Chor? Vorne die schuldlos schuldige NPD, die von den Erinnien der Bundesländer in den Orkus gehetzt wird, während Innenminister und Kanzlerin kommentierende Hexameter murmeln? Ohne Frage. Eine Toga würde an Frau Merkel unglaublich putzen. Und Herr Friedrich hat bereits den Stirnkranz aus pareshaften Ringellöckchen. Aber mal abgesehen von der Tatsache, dass 10 von 8 NPDlern das Wort Tragödie gar nicht buchstabieren könnten, wäre es nicht vielmehr Aufgabe des Staates, die Bühne abzureißen? Seit Jahren wird der NPD ein Festspielhaus gebaut, in dem sie ihren Opferkult zelebrieren kann, als würde uns Bayreuth nicht reichen. Dabei war es für den Staat noch nie so leicht, einen Erfolg zu verbuchen. Er müsste einfach nur stillhalten. Dann gibt's bald keine Bühne mehr. Haben Sie mal einen Schauspieler außerhalb der Bühne erlebt? Da ist die Luft schneller raus als aus einer Brötchentüte. Die meisten möchte man an der Hand nehmen und über die Straße führen. Lasst der NPD den Alltag. Wenn sie verboten ist, kann man sie nicht mehr wählen. Und es gibt kein besseres Gegenmittel, als sie ab und zu in einen Landtag einziehen zu lassen. Schauen Sie sich mal ein Interview mit einem NPD-Landtagsabgeordneten an. Das ist schon ästhetisch ein Erlebnis. Man glaubt gar nicht, wie viel Mensch in einen Konfirmandenanzug passt. Und wie viel Kompost in einen Menschen. Wenn ein NPDler spricht, habe ich immer das Gefühl, da wird gerade eine Biogasanlage interviewt. In dem modert so viel olles Gedankengut, der Organismus wird nicht von Blut, der wird von Methan angetrieben. Und sowas darf man doch nicht kriminalisieren. Ich möchte auch, dass mein Sohn ein bisschen was geboten bekommt, wenn er die Pubertät erreicht. Deswegen bin ich zum Beispiel gegen eine liberale Drogenpolitik. Kiffen macht viel mehr Spaß, wenn man sich dafür Sozialstunden einhandeln kann. Oder beim Urheberrecht. Was sind 10.000 Songs aus dem Internet wert, die man sich folgenlos runterladen darf? Da muss Strafbarkeit her, damit's turnt. Aber so schön das alles ist, auch bei Verboten gibt's Grenzen. Wenn mein Sohn irgendwann zur NPD will, dann soll das verdammt nochmal legal sein. Ich möchte nicht, dass er auch noch Spaß dabei hat.